Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Da melden wir uns wieder aus unserer Mansarde, völlig geflasht, weil wir ein paar Medienauftritte hatten, sind die Zeitungen gekommen und Interview gegeben. Ja, und dann sind wir ab durch die Löcher, oder?
Hey, ja.
Durch die Decke sind wir.
Durch die Decke.
Oder sind wir durch die Löcher?
Nein. Wir reden immer von Löchern.
Schwarzes Loch.
Nein. Hey, ja. Hey, was man definitiv kann sagen kann, Leute, die Zeitung lesen, die hören auch Podcast. Das ist mein Learning von der letzten Woche. Ja.
Hey, und wir haben sogar die erste Autogramm-Anfrage und ich komme der auf jeden Fall noch. Wir sind heute zu dritt. Liebe Grüße auf Luzern für die Anfrage für die Autogrammkarte. Die wird heute mitgenommen.
Es wird gern besser. Du. Hey, aber wenn ihr mal hören wollt und schauen, wie wir so live unterwegs sind, wir haben drei Anlässe in der Brau, in Hofteren, in Bern und im National- und im Kraftwerk Zürich, geht auf Eventfrage.
Also
und
Trauihofter ist übrigens im Kanton Luzern.
Ah ja, das muss ich noch, was habe ich gesagt?
Ja.
Habe ich es richtig gesagt?
Ja, ist es richtig gesagt, aber einfach für die Aufklärung.
Dort reden wir über das Wechseljahr, bringen die besten Anekdoten zum Thema Wechseljahr auf der Bühne mit Musik.
Ja, und im heutigen Fall geht es um einen Wunsch. Ein Wunsch, den man nicht einfach so mit Geld erfüllen kann, mit Macht. Auch nicht mit einem Live-Podcast, auch nicht mit grossem Willen und Fleiss.
Es geht um einen Fall, den Tanja uns vorstellt. Es geht um die Milli Fertilli.
Genau, und ich bin schon richtig aufgeregt, weil ich ganz viel an diesem Fall drum.
Lieber als sehr recht.
Ich hoffe, er kommt gut. Nein, ja, kommt sicher gut. Also, es geht um die Milli. Sie ist 34 und sie kommt tatsächlich mit einem Mann, mit ihrem Mann, mit dem Giuseppe, in die Villa Margherita. Und der Grund ist, sie wird einfach nicht schwanger.
Du hast ja viel Erfahrung, hast auch eigene Praxis. Kinderwunsch ist ein Herzensthema von dir und dort hast du eine mega Expertise. Und du hast tagtäglich ein Paar vor dir sitzen, an deinem Tisch, mit unerfülltem Kinderwunsch. Kannst du in Zahlen ausdrücken, wie gross das Problem ist oder wie viele Paare darunter leiden?
Ja, also mit Zahlen, genau, etwa so 10-15% von allen Paaren werden trotz regelmässigem und ungeschütztem Geschlechtsverkehr innerhalb eines Jahres nicht schwanger. Das heisst also, so jedes 8. bis 10. Paar hat unerfüllten Kinderwunsch und das finde ich doch schon recht viel. Statistisch gesehen führt aber, das muss man jetzt auch mal sagen, regelmässiger Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel eigentlich ziemlich schnell zu einer Schwangerschaft. Nämlich nach 3 Monaten sind bereits 50% von diesen Paar schwanger und nach einem halben Jahr schon 75, das ist also viel. Mhm. Und nach 12 Monaten bereits auch so zwischen 80-90%. Also das ist doch eine höhere Zahl als, genau, also eine beruhigende Zahl, sagt man mal.
Ja. Also 10% gehen nach einem Jahr regelmässigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr leer aus. Was heisst eigentlich so häufiger Geschlechtsverkehr? Was heisst das für die Milli und die Jussi? Da habe ich auch schon ganz viele Theorien gehört. Wie viel es muss sein? Erzähl mal.
Ja, das ist wirklich sehr ein dehnbarer Begriff. Oder viele stellen sich da unterschiedliche Sachen drum vor, häufig im Geschlechtsverkehr. Eine gute Frage. Teile sagen, Geld, wir müssen in der fruchtbaren Zeit 3-4 Mal pro Tag zusammen schlafen und das mehrere Tage hintereinander und schauen mich mit grossen Augen an. Und dann muss ich aber sagen, ja, nein, also das ist ein riesen Stress. Also,
du musst ja fast schaffen, musst ja auch noch Ferien nehmen. Ja.
Genau, muss man Ferien nehmen in dieser Zeit. Ja, und das ist nicht so. Also, es empfiehlt sich eben, in den fruchtbaren Tagen eigentlich alle 2 Tage Sex zu haben, weil man weiss, dass die Spermien auch ein bisschen im Körper von Frau überleben können. Nämlich mindestens so 2 Tage bis maximal 3 Tage.
Da gehe ich jetzt noch ein bisschen darauf ein, weil Geschlechtsverkehr am Tag der Ovulation, also wenn man den Eisprung hat, meint man vielleicht, das sei der ideale Zielpunkt. Statistisch gesehen führt das aber zu weniger Schwangerschaft, als wenn man Sex ein, zwei Tage vor dem Eisprung hat. Der Grund ist nämlich da, der Befruchtung vom Ei ist nicht auf dem Eierstock, wie viel irgendwie annimmt, sondern das Ei springt auf und geht wie in die Trichter vom Eileiter und dort führt dann, das zur Befruchtung. Also das Ei muss irgendwie gecatcht werden dort.
Genau,
und wenn die Spermagenten dann erst auf den Weg gehen, wenn das Ei dort höckelt und wartet, dann geht der Schuss eher ein bisschen leeren. Und die Spermien müssen nämlich noch etwa in drei Etappen einen Parcours überleben. Sie müssen die lange Vagina passieren, sie müssen durch den Gebärmutterhals, sie müssen die Gebärmutterhöhle erreichen, durch den Schleim sich durchkämpfen. Das sind wirklich, wie sagt man im Militär?
Grenadieren.
Bis sie dann schlussendlich beim Eileiter sind. Und das geht natürlich mehrere Stunden. Darum besser vor dem Eisprung, ein, zwei Tage vor dem Eisprung.
Wobei ich dort noch eine kleine Ergänzung habe. Also die Idee, dass das Ei wie das Rapunzel im Turm hockt und auf das Ei wartet. Das ist,
auf die Spermien.
Auf die Spermien, das wäre ein bisschen viel zu viel, das Gute. da gibt es schon auch neuere Daten, wo man wie weiss, dass die Spermien auf den weiblichen Körper die werden aufgenommen. Dann gibt es einen Schleim, der optimale Umgebungen schafft. Es gibt verschiedene Faktoren, wo der weibliche Körper auch einen Einfluss hat. Das ist nicht nur, dass ein wartet. Im Gegenteil, die ganze Anatomie, wie du es vorhin beschrieben hast, und auch die Schleimhäute haben eine wichtige Rolle für den Transport von diesen Spermien.
Also, die Frau macht auch ein Empfangskomitee.
Es gibt natürlich kann man
die
sagen.
Idealen Bedingungen, um die Grenadier irgendwie ein bisschen
schonen. Aber das Ding ist eigentlich, dass das Ei eben nicht wartet.
Es wandert
kontinuierlich.
Es ist ein feines Bauli. Genau. Es gibt doch die Spiele, wo man so durchs Wasser muss so Blösli schütten und so verstelle ich mir das vor.
Das kommt runter. Man kann es auch nicht beschleunigen, indem man zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr noch Kerzen macht oder Velofahrt in der Luft. Gibt es da Daten?
Position also da, ich weiß nicht, ob du da Probandin sein für die Daten. Auch ist schwierig. Aber wenn man es sich so vorstellt, dass es halt nach dem Sex, wenn man sofort aufs WC geht und geht ein bisschen, dass es dann halt vielleicht gleich ein Teil vom Ejakulat halt rausläuft und nicht Zeit hat, wirklich schön in der Vagina, dass die Spermien können wirklich auftreiben und so, denke ich, es macht eigentlich schon Sinn, nicht aufzustehen. Okay. Aber die Kerzen muss man so nicht. Die haben selber den Mechanismus, der Vorwärtsdrive von diesen Spermien ist unglaublich. Die wissen halt genau, wo sie her müssen. Und darum, auch gegen die Schwerkraft können die natürlich ankämpfen.
Das finde ich interessant.
Ja. Und auch die Fimbrien, die sich aufbewegen. Aber ich glaube, das Wichtige ist schon, dass man weiss, wenn das der Eisprung ist. Weil, dann ist es einfach ein erfolgsversprechend, was immer man für Positionen wählt. Und den Zeitpunkt des Eisprungs kann man bei einem regelmäßigen Zyklus ungefähr berechnen. Bei einem 28-Tages-Zyklus ist der Eisprung in der Regel am 14. Zyklustag. Und wenn der Zyklus kürzer ist, ist entsprechend auch der Eisprung früher in den meisten Fällen. Und für das man es ganz genau weiss, müsste man Temperatur messen. Man weiss, die Temperatur macht einen Anstieg von einem halben Grad gegen oben, wenn man den Eisprung hatte. Wichtig ist einfach, dann, wenn der Anstieg kommt, dann ist es schon fast vorbei. Also dann ist schon der Gelbkörper da, das Progesteron noch die Temperatur aufzutun. Interessant, für schwanger zu werden, sind die Tage vorher. Und darum sind diese wichtig für die Schwangerschaft.
Und da man ja nicht im Voraus weiss, wann wird meine Temperatur ansteigen, das spürt man nicht im Körper, wenn es irgendwie heißer wird. Also kann man eben den Eisprung auch noch mittels LH-Sticks ermitteln. Das LH ist eigentlich das Hormon, das aus dem Hirn ausgeschüttet wird, wenn es eben so langsam nachher ist im Eierstock, also die Eizelle reift vor sich her und ist kurz vor dem Gumpen, dann tut das LH quasi dann die Reifung von Eizellen noch komplementieren und tut es dann wirklich schlussendlich gumpen.
Das tut also vor dem, das LH steigt vor dem Eisprung an. Und das ist nämlich eine ganz praktische Sache. Die LH-Sticks kann man in der Apotheke kaufen, wie ein Schwangerschaftstest sehen die eigentlich aus. Und wenn man das Gefühl hat, der Eisprung ist jetzt bald da, dann kann man am Morgen über so einen Stick bisseln und schauen, ob er sich verfärbt.
Genau.
Was bedeutet das denn, eben, wenn er sich verfärbt oder so eine Bande gibt, dass mehr LH im Urin ist und der Ursprung, der Eisprung fast da ist?
Der Urknall.
Genau. Genau. Und das macht man so circa vor Mitte Zyklus.
Genau. Wir haben so mit der Studie angeschaut, stimmen die LH-Sticks überein mit dem Eisprung tatsächlich, wenn der kommt. Das, und da hat man gesehen, dass wir eben am ersten Tag, was angeht, dass nur 14% eigentlich der Eisprung auch stattfindet. In den meisten Fällen ist es am zweiten Tag, was angeht, da kommt der Eisprung etwa in 76% findet dann statt. Und somit ist es eigentlich klar, wir sollten Geschlechtsverkehr haben am ersten Tag, was angeht, mit diesen Stäbchen, also, was sich verfärbt, weil eben die Spermien eben noch den langen Weg haben, bis sie in den Eileiter kommen. Also die brauchen ein bisschen Vorsprung, bevor es zu einem Eisprung gibt.
Also das fruchtbare Fenster, das ist von Interesse bei Kinderwunsch. Und das Gute daran ist wirklich, dass die Spermien mehrere Tage in diesem inneren Genitaltrakt überleben. Was ich noch ergänzen zu den LH-Sticks, ist wirklich auch die Zervixschleimbeobachtung. Also wenn man dort ein bisschen geübt drin ist, kann man vor dem Temperaturanstieg auch erkennen, dass der Eisprung dann gleich kommt. Also in vielen Fällen kann das auch noch helfen, dort ein bisschen Kontakt mit seinem Körper zu kommen.
Also erkennen, weil er eben spinnbarer wird. Genau. Also man kann ihn richtig langfertig ziehen. Genau, ich sage es nicht über ein paar Meter, aber wirklich sehr ein paar lang, Zentimeter.
Ja. Und das ist, aber ich sage immer, das flüssige Gummibärli, das ziehbar ist. Das,
Also es braucht nicht nur Körperbeobachtung, sondern auch Körperkontakt. Das allein längt nicht nur den Faden. Und ich resümiere, wenn man dann nach 12 Monaten ungeschütztem und natürlich regelmässigem Geschlechtsverkehr, also es nützt ja dann nichts, wenn man sagt, ja, wir haben ein Jahr lang probiert und haben 3-mal Sex gehabt, dass wenn dann keine Schwangerschaft eintreten ist, dann hat man per Definition so eine primäre Paarsterilität. Und das ist der Fall bei uns, Jussi und
Mili. Ja, genau, wie ist mit denen weitergegangen?
Also noch schnell zum Sagen, wegen der Definition, genau, also wenn man über 12 Monate probiert, es klappt nicht, ist es sicher empfohlen, mal weiter herzuschauen, also Abklärungen zu machen, mal sich vorstellen in einer Kinderwunschpraxis oder im Kinderwunschzentrum. Und was man auch muss sagen, wenn aber eine Frau schon über 35 ist, ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, ein Jahr zu warten und sogar schon nach einem halben Jahr vielleicht Abklärung zu machen. Oder wenn natürlich ein vorbestehender Grund besteht, wo man kann sagen, ja, das könnte der Grund sein, warum sie nicht schwanger werden kann. Also wenn man zum Beispiel eben eine Endometriose hat oder zum Beispiel das PCOS, also man weiss, man hat vielleicht nicht jeden Monat einen Eisprung oder gar keinen Zyklus bei einem Redness, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man sich nicht, dass man nicht ein Jahr, ganzes Jahr vorbeigehen lässt und sich erst vorstellt. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, primäre Paarsterilität, das heisst eben, wenn das Paar noch gar kein Kind hat. Und es gibt auch die sekundäre Paarsterilität, wenn sie schon ein Kind haben, aber es nicht für das zweite oder das dritte einfach nicht mehr klappen.
Was ja auch noch außergewöhnlich ist. Ja,
kann vorkommen.
Ja. Mhm. Also, das Paar ist jetzt bei dir in der Kinderwunsch-Sprechstunde in der Villa Margarita. Was haben sie dir erzählt?
Genau, also ein junges, gesundes Paar vor mir, sie voll motiviert, voller Tatendrang, mit wachen Augen, schaut mich an, er mit leichter Zurückhaltung, so ein bisschen verschränkten Armen, denkt so, was mache ich hier? Also Körpersprache sagt manchmal wirklich alles. Und darum ist es für mich einfach ganz, ganz wichtig, dass man den Mann auch einbezieht, dass er sich nicht eben wie ein Statist oder wie in einer Nebenrolle fühlt, während der ganzen Kinderwunschtherapie. Also das ist für mich...
Das ist ja der Grund, wieso das... ein Doppelfolge wird, also jetzt über Milli und das nächste Mal über Giuseppe, dass man den Mann natürlich gleichermaßen einbezieht, weil es auch ihn betrifft. Es ist ja nicht eine Angelegenheit von nur einem Paarteil.
Das ist ja so, genau. Gut, Milli hat mir eben gesagt, sie versuchen seit über einem Jahr schwanger zu werden, das klappt einfach nicht. Sie hat eine Zyklus-App und sie hat auch einen regelmäßigen Geschlechtsverkehr und auch das mit diesen LH-Sticks versucht sie und eigentlich zeigen sich da immer die fruchtbaren Tage an. Das stimmt. Ja, ob es mit dem Sex in diesen fruchtbaren Tagen klappt, da, so mit einem Seitenblick zum Jussi hat sie dann gefunden, müssen wir dann ihn fragen. Gut, sie sagt auch, sie hat die Pille abgesetzt und hat jetzt zunehmend wieder Schmerzen bei Mens. Das ist ihr eigentlich bekannt, darum hat sie die Pille auch angefangen. Sie muss jetzt wieder mehr Schmerzen mitnehmen. Und ja, sie hat leider auch an Gewicht zugenommen, weil sie liebe halt Energydrinks und Netflix. Und wenn die Mens dann immer wieder kommt und sie also nicht schwanger wird oder wieder gemerkt hat, sie ist nicht schwanger, dann hat sie auch die Frust-Ess-Attacken.
Also, mit Pillen hast du gemeint, früher mal, bevor sie sie abgesetzt hat, die genau. Hat sie genommen, weil sie Menzbeschwerden
genau. Hatte. Ah, okay. Ja. Genau, also sie hat Frust-Ess-Attacken und sie hat auch mit dem Rauch aufgehört, weil sie eben beschlossen hat, schwanger zu werden. Und es war auch nicht förderlich für das Gewicht. Und Alkohol trinkt sie gelegentlich, das hat sie auch noch erzählt. Ja.
Was heisst gelegentlich, wenn ich da nachher frage?
Also beim Alkohol natürlich.
Ah ja.
Beim Alkohol heisst, das ist auch ein dehnbarer Begriff, genau. Also da muss man noch mal ein bisschen nachfragen, ist das jeden Tag täglich ein Gläschen? Oder ist es immer nur am Wochenende? Und sie hat gemeint, ja, Bier ist es einfach am Wochenende, wenn es ein bisschen Ausgang geht. Was auch noch zunehmend stresst, ist, sie ist 34 und alle sagen immer, ja, du bist ja noch jung, lass dir doch noch ein bisschen Zeit, das wird schon klappen und relax einfach, wenn die mehr Stress ist, dann geht es nicht und so Sprüche nerven sie halt zunehmend und sie merkt, dass es ihr an die Substanz geht und eigentlich möchte sie sich gar nicht so einen Stress aufladen.
Und gleich
rattert sie im Köpfchen und sie kann sich fast nicht mehr abschalten und sie hat immer gedacht, es gibt auch noch einen Plan B und der ist plötzlich nicht mehr da. Sie will einfach das Kind und natürlich auch der Giuseppe, der ist Italiener und der hat gesagt, dass er mal ganz, ganz viele Bambinis und das ist auch nicht unbedingt, ja, das tut es auch nicht beruhigen. Genau. Jetzt sind sie 34, was denkt also Mentor, ist das jung? Also kann man sie beruhigen?
Also mein Sohn hat letztens, ich bin 10 Jahre älter als Milli, letztens gesagt, in 4 Jahren könnte ich schon Grossmutter werden. Wir haben mich gerade den Schlag getroffen. Also, dann bin ich ja steinalt. Nein, natürlich ist Milli noch eine junge Frau, aber bezogen auf die Eizellen würde ich sagen, die sind ja angelegt, die Eizellen, schon im Babygirl. Also alles ist bei der Geburt da. Es geht nur noch ums Innenreifen während dem Leben in der fruchtbaren Zeit. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die vor 34 Jahren bei der Milli auch schon rum waren, die Eizellen, dann haben sie sicher, je länger sie mehr im Körper sind, auch mehr Schäden. Und die ganzen Reparaturmechanismen, ja, schaffen es nicht mehr, immer alles zu flicken. Mhm. Ich würde sagen, sie ist hier auf dem absteigenden Ast. Und wir wissen auch, dass bei diesem Alter eben die Schwangerschaftschance sinkt, die Fehlgeburtsrate auch höher wird. Ja.
Mhm. Ja. Und dann gibt es ja noch, wie soll ich sagen, ich erinnere mich an das Anti-Müller-Hormon, das man ja messen kann. In unserer ersten Folge von der Dörte und ihren Eierstöcken reden wir dort drüber. Dann siehst du natürlich, hast du noch einen Wert, der dir zeigt, dass wirklich der Timer tickt.
Ja, es gibt wirklich tatsächlich Kurven, die zeigen, eben höchste Fruchtbarkeit ist so mit 24. Und nachher ist es ganz ein langsamer Abstieg, aber dann eben so der Shutdown gibt es zuerst mal so mit ab 35 und dann einen ganz steilen Absturz nach 40. Oder? Genau. Und wie du so schön hast gesagt, hängt das natürlich eben mit der Eizellqualität zusammen, die abnimmt.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass die Milli also zunehmend gestresst ist. Und das ist finde ich eine spannende Frage, die sicher immer wieder aufkommt auch in der Beratung. Wie ist das mit dem psychischen Stress und Kinderwunsch? Ist der Kinderwunsch Stress, dass man jetzt unbedingt ein Kind will haben und die ganze Familie wartet darauf? Oder der ganz normale Alltagsstress eigentlich sehr einschränkend und das die Fruchtbarkeit zusätzlich beeinträchtigen?
Ja, das ist natürlich schwierig, näher so mit Daten Stress zu messen. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass sehr, sehr wenig von all diesen Fertilitätsstörungen mit wirklich nur mit Stress Zusammenhang haben. Meistens hat es noch eine andere Ursache, oder? Und die psychischen Gründe werden auch deutlich überschätzt, dass man das Gefühl hat, es ist wegen dem Stress, dass sie nicht schwanger werden. Und ich denke, das macht sie auch nicht besser, dass man immer sagt, oder eben so Sprüche gehört wie, ja, stress dich doch nicht so, dann wirst du schwanger. Es gibt ja wirklich so, ja, die Klugscheisser, die immer etwas dazu sagen. Ja. Und das kann natürlich dann, da kommt man dann vielleicht auch ein bisschen in den Teufelskreis rein, dass man sagt, okay, ich muss mich unbedingt entspannen, ich muss unbedingt nicht daran denken. Und gleich ist man jeden Monat dran und jeden Monat kommt dann wieder die Mens, oder?
Und was halt, es gibt ja da die Geschichte von, oh, es gibt doch die Paar, die ein Kind adoptiert haben, wo es nicht geklappt hat und kaum ist das Kind gekommen, sind sie noch auf natürlichem Weg schwanger geworden.
Ja, das sind natürlich wunderschöne Geschichten. Aber da muss man sagen, das sind natürlich die auch sehr gerne erzählt werden. Also sie werden so ein bisschen natürlich auch gepusht. Und die, bei denen das nicht passiert ist, die erzählen natürlich das nicht, dass es nach der Adaption nicht mehr geklappt hat. Das, ja.
Immer noch nicht.
Genau. Und, ja. Und darum, also da gibt es auch Daten, die zeigen, dass eigentlich nur etwa so bei 3-4% von allen Pärchen, die adoptiert haben, dass es dann auch noch eine spontane Schwangerschaft hat gegeben. Aber ich sehe es natürlich auch schon ein bisschen in dem Sinn, manchmal ist das, wenn das Paar im Kinderwunschzentrum hockt, sagt, ja, wir haben 2-3 Jahre probiert, wir sind nicht schwanger und endlich haben wir den Termin bekommen, jetzt wissen wir, jetzt können wir ein bisschen abgeben, jetzt gibt es Hilfe und dann mache ich Ultraschall und sehe, dass sie ja schwanger ist. Also das gibt es natürlich, ja, also jetzt nicht pro Woche einmal, aber das erlebe ich schon, habe ich schon erlebt, ja. Also, genau, messen kann man den Stress nicht und ich denke, es wird überbeeinflusst eigentlich. Wir sollten andere Faktoren sicher abklären, wenn man jetzt nicht schwanger wird, als nur immer auf den Stress schieben.
Das ist noch interessant. Und eben, man kann ja unter den seltsamsten Umständen gleich schwanger werden. Frauen werden im Krieg schwanger, auf der Flucht kann man schwanger werden. Das ist ja der maximale Stress.
Ja, oder bei der Vergewaltigung. Also, das ist für mich immer noch unbegreiflich. Ja. Aber
also, sprich, der Einfluss von Alltagsstress auf die Fruchtbarkeit, der ist nicht vorhanden. Also, es gibt nicht eine Einschränkung. Also, man kann auch unter haarsträubenden Bedingungen, die wirklich stressig sind, schwanger werden. Was mir einmal so auffällt, jetzt aus meiner entfernteren Berufserfahrung, also ich bin natürlich nicht so am Puls wie du, aber wir kommen dann noch drauf die Spritzen ab, dass ihr so eine Verbissenheit manchmal ist. Ein Mann ist so schon geholt und hat gesagt, hey, wir machen das, aber ich fühle mich einfach nicht mehr geliebt. Also, ja, das wollte ich einfach noch anmerken. Also Stress und Verbissenheit, dass man das ein bisschen differenziert.
Und schon auch eben der Kinderwunsch, das, was ich alles jetzt gelesen habe, ist schon häufig bei der Frau dominanter und ich würde auch mal sagen, wie unverhandelbar jetzt im Vergleich zu Männern. Kannst du das bestätigen aus deiner Praxis? Oder?
Ja, also unverhandelbar denke ich schon. Eben, die Frauen haben wirklich, muss ich sagen, selten einen Plan B. Und Männer könnten sich noch anders vorstellen, vielleicht als Vater zu werden. Also die sind dort vielleicht ein bisschen flexibler, das sagen sie im Gespräch auch. Also es gibt so umgekehrt, dass vor allem der Mann unbedingt wird. Also das ist also auch so. Aber ich glaube schon, mehrheitlich ist die Frau. Und ich muss sagen, wenn ich sehe ja viel, so ein bisschen die partnerschaftlichen Probleme mit dem verbissenen Kinderwunsch. Im Ende gibt es heutzutage wirklich ganz gute Coachings und, oder psychologische Unterstützung. Da bin ich sehr offen und gebe sehr schnell Adressen raus, weil das natürlich überhaupt nicht förderlich ist, wenn es zwischen Menschen oder in Paarbeziehungen gar nicht mehr eigentlich stimmt.
Ja, ich denke auch, der Punkt jetzt auch wenn du als Ärztin jetzt unterstützend hilfst, hat sicher auch die Technologisierung, mehr oder weniger, je nach Methode, die man wählt, hat sicher immer auch oder kann immer auch einen Einfluss auf die Partnerpsychologie haben. Und darum finde ich den Punkt noch gut, dass man dort sich sicher Unterstützung in der Begleitung holt.
Ja. Ist sicher auch alles ein bisschen verbunden mit Schuldgefühlen, an wem liegt es jetzt, wer hat jetzt recht. Und dort finde ich noch spannend, wenn wir zu den Ursachen kommen von der Unfruchtbarkeit. Es gibt nämlich weibliche Faktoren und männliche Faktoren. Und das kann also, das heisst, einerseits kann es an der Frau liegen oder am Mann. Und wenn man das statistisch anschaut, kann man sagen, das ist völlig gleich aufteilt, dass es steht auch Gleichberechtigung. Es gibt nämlich bei den Frauen 30%, die die Ursache liegt, wo es wegen der Frau wirklich nicht klappt. Es gibt dann 30%, wo es wegen dem Mann nicht klappt. Und dann gibt es noch 30%, wo beide irgendeinen Faktor haben, der zu so einer Paarsterilität führen. Und dann gibt es noch 10%, wo man gar nicht so genau weiss, wieso sie nicht schwanger werden können, wo man bei beiden Geschlechtern eigentlich nichts grossartig findet, wieso es nicht klappen
könnte.
Und wenn man es jetzt noch auseinander nimmt, was die Ursachen dann sind im Körper von Mann und Frau, also da kann man, wir haben es vorher gehört, also entweder kann das eine dann reifen oder es entwickelt sich nicht, wie man wünscht. Es kann Entschuldigung, nach der Befruchtung nicht einnisten, Gebärmutterschleimhaut. Es kann auch sein, dass das Förderband zur Gebärmutter nicht funktioniert, also der Eileiter irgendeine Störung hat, dass es hängen bleibt. Oder dass dann wirklich am Somen irgendetwas ist, was halt nicht reicht.
Ja, und wie kann man jetzt herausfinden, was wirklich Sache ist, woran es liegt? was für Abklärungen machen wir bei der Milli? Machen wir mal Hormonstatus oder was machen wir?
Finde ich eine gute Idee, Hormonstatus.
Und was misst man da? Ich weiss, es ist am Anfang des Zyklus, wo man das Blut nimmt.
Das ist ganz wichtig. Also 1. bis 5. Zyklustag muss die Blutentnahme gemacht werden, sonst hat man keine guten Referenzwerte mehr, ob jetzt das gut ist oder schlecht ist bei diesen Hormonen. Und ja, wir müssen eigentlich querbeet, so ein bisschen Schilddrüsenstörung, männliche, weibliche Hormone, die Hormone von der Stressachse.
Gleich, genau. Die müssen ist dann gleich.
Ja, aber nicht wegen dem Stress, sondern mehr, weil wirklich etwas Pathologisches natürlich von Nebennierenrinden könnte sein. Genau, also nicht, Stress ist in dem Sinn eigentlich nicht wirklich so ganz klar messbar jetzt einfach in einem Moment.
Ich würde sagen, Cortison ist ein bisschen höher als sonst, oder Adrenalin? Oder
ja, also Adrenalin messen wir nicht. Das ist schon das Prolaktin, das eine Art Stresshormon ist, und das Cortison.
Okay, genau. Und dann schaust du noch, du hast ja so ein schönes Ultraschallgerät, da schaust du noch rein. Das
Ultraschallgerät,
ja. Wow, das ist ein tolles Gerät.
Wir müssen suchen im Sommer. Ja. genau, also ja, dort sehe ich, also dort schaue ich natürlich in erster Linie immer auch das Eierstöcke anpassen, passt die Reserve zum Alter. Also gibt es eben, wie wir da bei Dörten und die Eierstöcke, haben wir das ja schon im ersten Fall diskutiert, gibt es die Follikel, die Eibläse, die man ja wirklich schön sieht im Eierstock, das sind die schwarzen, runden Kreisli, gibt es genügend von denen? Passt es zum Alter oder gibt es vielleicht schon Hinweise darauf, dass es das schon fast aufgebraucht ist, dass die Frau vielleicht auch noch in eine vorzeitige Menopause rauscht und so. Dann gibt es irgendwelche Verklebungen, das kann man auch sehen im Ultraschall. Also ist alles so geschmeidig, verschiebt sich Gebärmutter gegen Blasen, gegen Darm, oder ist ein Eierstock irgendwie extrem nahe an Gebärmutter wie angeklebt, das kann man alles schauen. Natürlich gibt es auch Zeichen von Endometriose, die man kann abchecken. Und wenn die Frau gerade im, sagt, ich bin jetzt eigentlich Mitte-Zyklus, schaue ich natürlich, ob ich so einen Leitfollikel sehe.
Das ist eben so spannend. Das ist wie so eine Herde, wo es ein Leittier gibt.
Das Alphatier,
also das Eibläschen.
Ja, das ist wirklich durchgeboxt.
Das Leitfollikel ist, das kann ich mich erinnern, haben wir auch bei der Dörtika, ist etwa fast 2 cm gross. Also
genau.
Man nehme einen Zentimeter
eine Truppe,
und es ist ja wirklich noch gross. Mhm. Und der Stich, das sieht man raus, oder? Der Stich
führen.
Und ja, die anderen sind dann viel, viel kleiner.
Mhm. Die sind, also eben die Andralfollikel sind unter 1 cm. Und dann gibt es sicher ein paar, die immer ja noch mitwachsen. Mhm. Und dann einer schafft es eben als richtige Leitfollikel. Oder ja, es gibt manchmal schon 2, aber das ist selten. Es ist
wirklich einer, der sich aufbläst.
Mhm. Ja, also das Ei eben, siehst du eigentlich nicht, das ist ein Ei, das drin reift, aber ein Eibläschen, das sich aufbläst, genau, sozusagen. Gut, eine weitere Abklärung, die man noch anbieten kann, ist die Eileiterprüfung, um eben zu schauen, das ist elementar wichtig, dass die Eileiter durchgängig sind. Und genau, wo dort eben die Eizellen und Samenzellen aufeinander treffen und das befruchtete Ei auch richtig in Gebärmutterhöhle buxiert wird vom Eileiter. Also das muss offen und beweglich sein. Und da gibt es einfach 2 Möglichkeiten, kann ich ganz kurz nochmal andeuten. Es gibt eine, die man in der Praxis machen kann, mit dem Ultraschall aus einem Schaum, einem speziellen. Der Eileiter ist eigentlich sonst im Ultraschall ohne Schaum nicht sichtbar. Aber wenn man eben so einen Schuh mit einem Katheter in Gebärmutterhöhle spritzt, dann kann man eben sehen, ob das dann auch durchfließt.
Dann musst du auch nicht Kerzen machen.
Nein, das ist die Spritze mit viel Druck.
Das machen die Sanitär im Fall auch, ja, mit dem Schuh.
In welches Rohr?
Ja, ob es verstopft
ist. So. Aha,
die gleiche Technologie.
Ja, nicht der gleiche Schaum, aber sicher.
Nicht der gleiche Schaum, nein.
Genau. Das ist eine Möglichkeit, eben simpel eure Narkose in Praxis. Dann gibt es natürlich die Aufwendungen mit der Bauchspiegelung, kann man auch prüfen. Das ist ob's mit der Narkose, wo man so einen blauen Farbstoff eben auch in die Gebärmutterhöhle spritzt und mit der Kamera schaut, kann man sie durch die Eileiter durch. Und das macht man vor allem, wenn man das Gefühl hat, könnte es wirklich Verwachsungen haben, könnte die Frau irgendwie durch eine frühere Infektion die Eileiter beschädigt haben oder eben irgendwie verstopft haben. Oder gibt es vielleicht eben einen Verdacht von einer Endometriose. Weil der grosse Vorteil ist, dass halt, wenn man eine Operation macht, dass man halt auch kann operieren und vielleicht den Eileiter befreien oder durchspülen und schauen, genau, ob er dann wieder funktioniert.
Ist nicht einfach mal nur schauen.
Genau. Und es ist auch dreidimensional. Im Ultraschall sieht man 2-dimensional. Es kann sein, dass irgendeine Struktur vor dran ist, ein Darm oder so. Das ist manchmal noch tricky. Aber das sind die 2 Möglichkeiten.
Aber gleich zusammengefasst hat jetzt Milli keine auffällige Hormonanalyse, sie hat keine Schilddrüsenstörung, sie hat eine altersentsprechende Eierstockreserve, also ihr Anti-Müller-Hormon ist gut. Mhm. Da musst du ja nicht noch einen Ultraschall machen.
Ultraschall mache ich eigentlich immer.
Nicht Ultraschall, sondern also eine Eileiteruntersuchung. Ja.
Ja, doch. Weil, eben, wie gesagt, Ultraschall mache ich immer. Und Eileiterprüfung sollte man sicher auch, man muss vielleicht nicht von Anfang an reinschießen, sagen, man muss unbedingt bei einer wirklich völlig unauffälligen Geschichte die Eileiter prüfen. Aber es kann natürlich gleich sein, dass irgendwann etwas passiert ist, eine asymptomatische Infektion von Chlamydia oder was auch immer, und zum Beispiel so eine oder beide Eileiter verklebt. Also das kommt schon zum Zug irgendwann, dass man die Abklärung empfiehlt.
Das sind die starken Menzbeschwerden, erst das, was dich... Jetzt bei Mili, gemacht.
Ja, das hat mich hellhörig gemacht. Und darum habe ich auch eigentlich empfohlen, dass man, wenn man die Eileiterprüfung, wenn man die abklären würde, dass man es auch eher jetzt mit ihr mit der Ops würde machen. Genau. Aber das kommen wir dann später noch darauf zurück. Ich würde jetzt sagen, wir reden jetzt zusammen, ausdiskutieren mal ein bisschen, was kann man eigentlich mit Lifestyle noch machen, dass man den Kinderwunsch vielleicht ein bisschen pimpen oder so.
Ja, genau. Nicht immer erst schon in der Praxis hocken.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja. Ja, also was sicher ein ganz wichtiger Faktor ist, ist das Gewicht. Wir wissen, dass sowohl Untergewicht nicht gut ist für die Fruchtbarkeit, wie auch Übergewicht. Das Risiko für Sterilität wird grösser. Und auch, falls man jetzt gleich in eine Kinderwunschtherapie geht, ist die Zeit bis zur Schwangerschaft grösser und der Therapieerfolg kleiner. Sogar bei der künstlichen Befruchtung. Das kann man dann nicht auflösen.
Nein, dieser Faktor, da kann die Frau wirklich selber wirklich viel dazu beitragen. Wenn sie schaut, dass ihre BMI unter 30 ist, da gibt es einfach wirklich gute Daten zu zeigen, ist eigentlich... die Chancen wirklich grösser für Erfolg. Ja.
Und ja, mal, tust du das Körperfett messen von den Frauen?
Nein, das ist ja, genau, man sollte nicht nur für BMI, das ist ganz richtig. Weil es kann sein, dass man, ja, dass der BMI, dass das nicht allein, oder das Gewicht,
Ausschlag,
und, ja, genau, ist, ja. Aber das machen wir noch nicht, nein.
Okay. Ich habe mal gelesen, aber die hat die Studie nicht nachgeprüft, dass ein Körperfettanteil von mindestens 22% gut ist. Also wenn man nur ein Muskelpaket ist, kann es mit den Hormonen auch durcheinander gehen. Aber das, ich denke, vielleicht später schaut man das mal schauen, aber im Moment
ist es noch nicht. Ja, das hat auch mit dem Leptin, die ja Fettmasse gebildet wird. Das ist, so, ist auch so jemand, der zu dünn ist und wo eben zu wenig Fett gegeben hat, ist eben, kann den Zyklus völlig durcheinander bringen. Oder?
Und jetzt bei der Milli, hast du gesagt, wie ist es bei der Milli?
Ich habe es noch nicht gesagt, aber der BM, sie hat gesagt, sie hat so Frust-Essattacken.
Netflix und Energy Drinks, hast du gesagt.
Also sie hat eben so eine grenzwertige BMI von 29,5 ausgerechnet.
Gerade unten dran.
Red Flag.
Ja, aber was machen wir jetzt da?
Ja, eben, ich würde ihr auch empfehlen, eine sanfte Gewichtsabnahme wäre sicher ja, gut, wenn sie eben vielleicht ein bisschen weniger Netflix schauen würde oder zum Netflix ein bisschen würde, Velo fahren oder was man heutzutage alles machen kann. Oder, ja, und dann das mit sicherer Ernährungsberatung, denke ich, würde ich auch mal empfehlen.
Wir haben ja das auch in einer mal abgehandelt oder besprochen. Du hast gesagt, noch Untergewicht einfach zum Abschließen. Da kann man so alles in allem sagen, dass wie die Energie fehlt, auch für einen Zyklus, für eine Einreifung, also die Substanz fehlt. Das ist wie das andere das Problem. Und beim Übergewicht ist halt mehr die Insulin. Resistenz, also man spricht nicht mehr so an auf das Insulin, der Stoffwechsel wird träge, man tut nicht mehr so Fett verbrennen etc. Cool. Ich habe vorher mal gehört, dass Milli gesagt hat, sie hat aufgehört zu rauchen. Also sie hat geraucht und das wissen wir vielleicht auch schon alle, so eine Zigarettenrauch hat etwa 4'000 chemische Substanzen. Und die können natürlich, es hat auch Schwermetall, Arsen, es hat einfach Substanzen, die vielseitig auch Schäden machen können an der DNA durch oxidativen Stress. Man weiss durch Studien, dass das Risiko von einer Sterilität bei Raucherinnen und Rauchern bis zu 60% zunimmt. Und die fragt sich, ab wann ist man Raucher? Hat man da irgendwie eine Zigarettenanzahl?
Nein, rauchen. Also mir empfiehlt wirklich möglichst nicht rauchen. Nikotinstopp.
Ja. Drogen nehme ich an, nimmt Milli Kenny. Sonst hätten wir ja noch den Podcast «Wilde Clotilde».
Genau, über das gehen wir nicht drauf eingehen, noch weiter. Sie nimmt keine.
Und wie ist es eigentlich, wie mit dem Koffein? Das ist ja immer so eine häufige Frage. Ja. So wie ich weiß, ist die Datenlage nicht eindeutig. Oder? Du hast die Energy-Drinks erwähnt.
Mm-hmm. Nein, die Datenlage ist nicht eindeutig. Wir wissen, es gibt zum Beispiel auch Frauen, die häufig Abort haben. Dort ist man ein bisschen restriktiv mit dem Koffein. Und jetzt beim Kinderwunsch, ja, würde ich jetzt nicht sagen, sie darf jetzt keinen Kaffee mehr trinken.
Nicht von Anfang an.
Ja. Ja. Gibt es eigentlich Alternativen für die Energy-Drinker? Die wissen ja, ich liebe sie eigentlich ja auch.
Also einfach in der Wirkung, ja. Es gibt, also man kann Münz- und Mathe-Tee, Mathe hat ja auch Koffein drin, zum Beispiel nehmen mit Zitronen. Und dann empfehle ich als Süßstoff Galaktose. Das ist ein, der Milchzucker hat zwei Zuckerteile, ist einer davon ist auch in der Muttermilch. Und da hat sich einfach erwiesen, dass er Zellen Insulin unabhängig gut versorgt und man eine gute Zellatmung hat.
Mhm. Auch im Ei, im Eierstock.
Ich nehme, also es ist halt nicht gross angelegte Studie, aber die Galaktose, ja, kann man einfach biochemisch annehmen, dass das wirklich nur positiv ist.
Gut.
Und merci. Dann noch süß.
Thema Alkohol, eben haben wir vorhin auch angesprochen, Mili trinkt am Wochenende. Wenn man schwanger ist, ist es ein No-Go, Alkohol zu trinken. Es ist wirklich schädlich für ein Embryo, auch in ganz geringen Mengen. Man hat aber auch gesehen, dass zum Beispiel jemand, der so 7-8 Drinks pro Woche nimmt und schwanger werden will, eine niedrigere Schwangerschaftsrate hat und eine höhere Fehlgeburtsrate als jemand, der jetzt nicht trinkt oder nicht so viel trinkt. Und auch in der Kinderwunschtherapie sinkt die Chance, dass man Erfolg hat bei einem Alkoholkonsum von über 4 Gläser Wein oder Bier pro Woche, also gar nicht so hart Alkohol. Das heisst, das bedeutet nicht, dass wenn man schwanger wird, dass man sagt, oh nein, völlig abstinent. Und das stresst mich vielleicht auch wieder, oder? Also lieber sagen, ab und zu ein Gläschen ist sicher nicht schädlich, aber vielleicht nicht en masse pro Woche.
Hey, und nachher, eines meiner Lieblingsthemen sind die toxische Belastung, also Schwermetall. Dort ist wie ganz wichtig, das hast du vorhin schon gesagt, beim Rauchen, Cadmium, Arsen, könnte man sich ja fragen, was das mit der Fruchtbarkeit zu tun hat. Und dort ist einfach wichtig, dass das wie Gegenspieler sind, zum Beispiel vom Zink, wo für die Fruchtbarkeit vom Mann, wo wir dann auch noch hören, aber auch von der Frau sehr, sehr zentral ist. Zink braucht es für ganz viel chemische Schritte für die Hormonsynthese. Also Zink ist ganz wichtig und Schwermetall tut er blockieren. Und dann gibt es noch andere Umweltfaktoren. Ganz häufig haben wir da gelesen von den endokrinen Disruptoren. Dort ist der Klassiker das Bisphenol A. Wisst ihr noch, oder Janine, weisst du noch, dann, wo sie plötzlich in der Apo...
Sind wir gerade in der Apo, haben sie alles Bisphenol A free und so gemacht, genau.
Alle Schöppen hat es nicht mehr
gegeben. Ich habe nur noch Glasschöppen genommen für Kinder.
Ja. Mhm. Bisphenol A ist eine Substanz, die in Plastik beigesetzt wird, für dass es durchsichtig und hart wird. Und man hat herausgefunden, dass das vor allem, weil das eben noch heisse Substanz drin ist, also wenn etwas Heisses ist, dass das durchaus aufgenommen wird, auch vom Körper, wenn man es trinkt. Und darum ist das verboten worden vor über 10 Jahren in der Schweiz.
Also in der PET-Fläschchen gibt es nicht mehr?
In der PET-Fläschchen gibt es nicht
mehr. Gut.
Und das ist ja eine andere Substanz. Ja. Und also da gibt es viel. Was einfach wirklich wichtig ist, dass man grundsätzlich... Die Plastikflaschen, dass man schon auch schaut, wenn man die kauft, zum Beispiel so in Billigläden, ich würde dort vorsichtig sein. Mhm. Also es wirklich schauen, dass das nicht irgendetwas importiert, nicht kontrolliert nimmt.
Und das wie ist es eigentlich mit... Sorry, wenn ich noch etwas sagen soll, das habe ich
gesagt. Ich kann es auch noch sagen.
Das hat mir auch immer gesagt, das kommt jetzt in den Sinn, man sollte keine Kassenzettel nehmen, wenn man schwanger werden will.
Ja, das ist ja also die Hitzedrucker, also das Papier selber ist auch befallen.
Ja, also, ich kann mich noch erinnern, als ich im Studium war, war ganz gross, eben wegen der Sonnencreme, wegen diesen hormonaktiven Sonnenfilter, sind auch einige verboten worden. Und wenn man es so resümieren auf Fruchtbarkeit, also Umwelttoxikologen, das sind Forscher, die schauen, was haben wir für Giftstoffe in unserer Umwelt. Die warnen schon seit Jahren, dass es einfach so viele verschiedene Pestizide, die im also nicht im Abwasser, im Trinkwasser sind. Wir haben Schwermetallbelastungen, wir haben Kosmetika, wir haben Plastik, wo wir einfach den Körper, das ist körperfremd, er weiss nicht so recht, was machen. Er probiert immer wieder, das Zeug loszuwerden, aber es klingt nicht. Also, wenn es drin ist, ist es drin. Und das ja, zusammenfassend kann man sagen, man kann es nicht auf eine Substanz festmachen. Man weiss auch nicht so genau, wie die Mengen sind. Man hat jetzt einfach mal Titandioxid. Oder ist auch ein, Titan ist auch ein Metall, wo man überall... Oder so eine titanähnliche Substanz hat man jetzt auch verboten, einfach weil man unsicher ist, was macht das über viele Jahre. Auch in kleinen Mengen kumuliert mit uns. Ja. Und das, was Priska gesagt hat, tut halt einfach Eiweiß und Stoffwechselprozess vor allem blockieren und Entzündungen machen.
Genau, und da eine ganz eine häufige Frage, die man in der Apo regelmässig hat, ist mit den Haarfarben. Soll immer die Haare noch färben? Es gibt berühmte Schweizer Frauen, die einen Kinderwunsch haben, die sagen, du jetzt die Haare nicht mehr färben. Und dort ist schon so, also Haarfarben, dort lohnt es sich darauf zu achten. Also am besten nimmt natürlich gar nichts, aber ich finde, auch dort kann man es ein bisschen differenziert anschauen. Also wenn man zum Beispiel ein Strähnchen macht, wo nicht unbedingt viel Kontakt auch mit der Kopfhaut hat, ist es etwas anderes. Dunkle Farben sind problematischer als helle Farben. Und einfach ganz vorsichtig, auch bei den Henna-Farben. Viele Frauen sagen, ich färbe jetzt mit Henna meine Haare. Färben. Dort wirklich auch schauen, auch die sind zum Teil versetzt mit synthetischen Farbstoffen, die wiederum Schwermetall drin haben und auch disruptive Effekte können haben.
Also Milly ist jetzt aufgeklärt, was sie selber noch dazu beitragen kann. Was Anja, machst du, entscheidest du medizinisch?
Medizinisch würde ich jetzt dem Paar raten, wir fangen mit einer leichten Stimulationstherapie an, lösen den Eisprung aus zu einem guten Zeitpunkt und dann verkehrt zum Optimum. Das ist so medizinisch gesagt.
Ja. Das sagt man wirklich so.
Genau.
Was ist das?
Verkehrsregeln beachten.
Nein, also guter Zeitpunkt, Eisprung auslösen heisst, ich schaue eben, ob sich der Leitfolikel gebildet hat und gebe dann eine Spritze, die quasi den Eisprung wirklich tatsächlich auslöst. Und Verkehr zum Optimum heisst, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Also damit du denkst, das Timing optimieren.
Mhm. Also du gibst der Frau ein Rezept, sie tut sich dann daheim spritzen, du gibst ihr nicht eine Spritze, sondern müssen sie gleich ins Nebenzimmer.
Sie selber spritzen, ja.
Ja. Mehrere Tage.
Also das vom Eisprung nicht. Das Eisprung auslösende Hormon nicht. Aber wenn sie die leichte Stimulationstherapie, die machen sie mehrere Tage.
Okay. Genau.
Also, du siehst, es sei anreifen. Wieso tut man den Prozess irgendwie stören? Wieso tut man den auslösen noch mit einer Spritze? Kann es sein, dass das Ei wieder auf Rückzug ist? Auch wenn es anreift?
Das machen wir eben nicht. Also es kann sein, dass es nicht springt tatsächlich im spontanen Zyklus. Das gibt es einfach, obwohl es sich schön darstellt. Das wissen wir aber nicht, springt es oder springt es nicht. Und man tut einfach, das ist etwas Körpereigenes, was man eigentlich spritzt, um den Eisprung auszulösen. Also ist nicht wahnsinnig Krasses. Und man hat mit dieser Dosis hat man einfach ganz sicher den Eisprung, das gibt den LH-Peak nach, oder tut den LH-Peak simulieren. Und dann weiss man, okay, das springt bei dieser Menge von diesem Hormon springt es sicher. Also man tut eigentlich quasi, man geht einfach sicher, dass der Eisprung stattfindet. Darum gibt man die auslösende Spritze eigentlich auch, wenn man das Gefühl hat, es sieht alles top aus. Genau.
Also das ist jetzt der Eisprung-Auslöser. Und was ist der Eierstock-Stimulation, die du vorhin noch erwähnt hast?
Genau, das Ziel ist dort mit einer ganz, ganz niedrigen Hormondosis. Auch das sind eigentlich bioidentische Hormone, also sättige Hormone, die von uns ausgeschüttet werden, um den Eierstock zu stimulieren. Das gibt man mit Spritzen. Und genau, wichtig ist, dass man das immer monitorisiert, also schaut, dass nicht wirklich zu viel wachsen. Auch wenn man es minimal gibt, gibt es bei Teilen, die sehr gut ansprechen, auch zwei oder drei wachsen, ein Bläschen, und dann würde ich sicher den Zyklus näher abbrechen, um eben das Mehrlingsrisiko zu vermeiden. Und ich muss sagen, so eine minimale Stimulationstherapie wird in den meisten Fällen übernommen von Krankenkassen für 12 Monate.
Also.
Also die leichte Eierstock-Simulation, die haben wir jetzt mit Spritzen. Es ist mir bekannt, dass einfach zum Abrunden, dass man es auch mit Tabletten erreichen kann. Das kann man in der Sprechstunde quasi diskutieren, welchen Weg dass man will. Es ist noch, Gelbpriska, interessant, die Stimulationsmedikamente, also die Hormone, die sind, Tanja hat es gesagt, die sind bioidentisch, die sind früher aus dem Urin von trächtigen Stuten gewonnen worden.
Hey, ja.
Und dann später hat man es aus dem Hirn von verstorbenen Frauen genommen. Also heute ist es quasi gentechnisch hergestellt.
Mhm. Also ist niemand mehr herhalten.
Kein Tier und kein Mensch mehr.
Ein Lob auf Biotechnologie.
Ja. Genau. Genau. Ideal ist, wenn man die Spritze eben macht, die auslösende Spritze, die 24 Stunden später Geschlechtsverkehr haben, Verkehr zum Optimum. Und zwar weiss man, dass nach dieser Spritze eben der Eisprung etwa 36 bis 42 Stunden stattfindet später. Und das heisst, man sollte ein bisschen vorher Geschlechtsverkehr haben.
Spermagenten müssen zuerst noch in den Parkour überleben.
Genau.
Hey, und du hast schon vorhin erwähnt, dass das Paar, falls es in den nächsten 3 Monaten oder 3 Zyklen nicht so schwanger werden, dass dann würdest du eine Eileiterprüfung machen.
Ja. Das ist so. Ich würde es bei ihr nicht in erster Linie machen, weil ich denke, manchmal brauchen sie auch ein bisschen Zeit, ein bisschen daran gewöhnen, mal so Therapie anzufangen. Und eben, wenn es jetzt nicht klappen würde, würde ich ganz sicher eben das mit der Bauchspiegelung Armili empfehlen, weil sie vielleicht eine Endometriose wirklich haben. Und dann weiss man, wenn man dann Endometriose wegoperiert und man dann in einem endometriosefreien Zustand ist, dass dann eigentlich die Schwangerschaftschancen eben nach der OP auch viel besser sind. Genau. Darum würde ich das ihr so empfehlen.
Gut.
Gut. Gibt es noch sonst Sachen, also wenn ich euch schon da habe, noch so Spezialistinnen, wie kann man die Fertilität noch unterstützen, vielleicht mit Mikronährstoff? Das nimmt unsere Zuhörerinnen auch noch Wunder.
Da geben wir sicher noch den zweiten Folge mit dem Giuseppe ganz ein Säckchen voll Sachen mit, aber wir erwähnen mal die wichtigsten. Also, ich denke, wenn man einen Kinderwunsch hat, ist es wichtig, dass die Frau Folsäure einnimmt, um den Folsäurespeicher zu füllen. Das wissen die meisten auch. Also, wenn man Folsäuremangel hat, kann das Baby nachher einen offenen Rücken haben, sogenannte Spina bifida.
Und bei Folsäure ist ganz interessant, wir haben vorhin über die endokrinen Disruptoren gelesen, und das ist ja mega der Stress, wo die überall in den Körper reinkommen. Man weiss, wenn der Körper gut aufgefüllt ist mit Folsäure, dass man resistenter ist gegen die äußeren Einflüsse der endokrinen Disruptoren. Also ein weiterer Grund, wirklich gut, grosszügig versorgt sein mit Folsäure.
In dem Fall kann man das am Mann auch empfehlen. Das ist
der Jussi hat auch gefragt, wieso immer noch die Frauen Folsäure einnehmen können. Und es ist so, also Folsäure verbessert auch die Spermienkonzentration. Es ist einfach allgemein bei Mann und Frau wichtig für die DNA, für den Blutaufbau und für die Energie, also für den Sauerstofftransport und die Umwandlung in den Zellen.
Und nachher, vorhin hast du erwähnt, Janine, die Spermien, die werden 3 Orten Qualitätskontrolle unterzogen und am Schluss wird ja noch die Einnistung in der Gebärmutter stattfinden. Und dort spielen vor allem das Vitamin D und vor allem die Omega-3-Fettsäure eine Rolle. Die aggressiven Immunantworten, also das Immunsystem, ein bisschen beruhigen. Also, dass die befruchtete Eizelle, die eigentlich genetisch auch fremd ist, besser sich einnisten kann. Also, das weiss man, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D würde ich immer geben. Ist ja sonst gesund. Um dort optimal die Einnistung noch zu fördern.
Genau, Vitamin D ist eigentlich das meist untersuchte Vitamin. Ich möchte hier vielleicht noch sagen, eben die Studie mal heisst, das ist gut für die Fertilität, für die Fruchtbarkeit. Und dann gibt es wieder eine Gegenstudie. Man muss einfach an dieser Stelle sagen, das sind billige Substanzen. Es hat niemand Interesse, gross angelegte Studien zu machen, die sehr viel kosten, weil man nachher eigentlich keinen wirtschaftlichen Gewinn aus dem Produkt ziehen kann, weil man es nicht patentieren kann. Aber was du noch gesagt hast, also bei den Omega-3-Fettsäuren ist spannend auch für Juicy und Milli die DHA, weil die DHA wird auch in den Zellwänden der Membranen eingelagert und das tut eben auch die Spermien, Motilität, Bewegung, es macht wie alles ein bisschen geschmeidiger und fluider.
Das ist eine Omega-3-Fettsäure.
Eine von diesen verschiedenen, genau. Wohingegen möchte ich gleich noch sagen, Fast Food mit gesättigten Fettsäuren und Transfettsäuren dann wieder kontraproduktiv sind. Also es heisst, sich bewusst gesund ernähren.
Genau, kannst nicht Omega-3-Kapseln schlucken und gleichzeitig dauernd Hamburger essen und Bombchips.
Gut, Girls, also die sprudelt wie verrückt, aber ich muss jetzt glaube ein Timeout machen, weil der Fall ist jetzt unendlich geht. Ich profitiere extrem von eurem Wissen und bin auch froh, dass wir das mal hier ein bisschen festhalten. Also ich denke, kommen wir doch zu den Take-Home-Messages für unsere Frauen.
Mit Kinderwunsch.
Mit Kinderwunsch, ja. Bei Kinderwunsch unerfüllt, über 12 Monate regelmässig Geschlechtsverkehr geübt und zunehmend eben das Gefühl hat, hey, irgendwie die Mens jeden Monat macht mich fertig. Also wartet nicht länger als 12 Monate und dann könnt ihr sonst Abklärung machen. Und
wenn ihr über 40 seid, kommt ihr schon ein bisschen früher?
Über 35
sogar. 35, dann kommt ihr schon nach 8 Monaten. Ja.
Und
ja,
kommt auch dann, Monate, wenn ihr einen regelmässigen Zyklus habt, weil es kann sein, dass der Eisprung zwar um ist, dass man einen hat, aber dass eine leichte Stimulation vom Eierstock für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen Sinn macht. Also sogenannte sanfte Stimulation.
Genau, aber die Stimulation sollte man nicht einfach selber machen oder einfach mal etwas machen, sondern die muss wirklich monitorisiert werden. Also man sollte die mit Ultraschall kontrollieren, dass man eben das Mehrlingsrisiko, das wir da als Reproduktionsmediziner wirklich möchten vermeiden, dass es Mehrlinge gibt, weil die Kinder ja wirklich im Vergleich zu Einlingen mehr Probleme haben in der Schwangerschaft, nach der Geburt. Also das heisst, man tut das gut unter Kontrolle machen, kontrolliert machen, genau.
Wir haben auch gelernt, dass unerfüllter Kinderwunsch sehr belastend kann sein. Einerseits für die Einzelpersonen, die es betrifft, für die Paarsituation, aber auch für das Umfeld, wo vielleicht Mutter oder der Vater von der Betroffenen immer gefragt hat, wann ist es jetzt so weit? Haben sie jetzt noch nicht? Ist sie noch nicht schwanger? Genau. Und da kann das Coaching oder sonst eine Unterstützung auch psychologisch sicher Sinn machen, wo man sich besser abgrenzen kann.
Ja. Und eben die Eileiterprüfung ist relativ einfach, wie ich gelernt habe. Und
macht auch Sinn, wenn man das Gefühl hat, ich habe nie etwas gehabt, nie Eileiterentzündung. Es kann gleich sein, dass es eben, trotz dass es eine asymptomatische Infektion war oder irgendwie Verwachsungen, die man natürlich nicht einfach spürt im Bauch, den Eileiter verkleben.
Und wie es wirklich weitergeht mit der Milli und dem Giuseppe, in den nächsten 3-4 Monaten mit dieser Stimulationstherapie, Eisprung auslösen und dem takteten Geschlechtsverkehr.
Wo da, Giuseppe wirklich ein bisschen unter die Haut geht. Ja.
Oder?
Ja, auch schon ein bisschen Stress. Ja, jetzt sind wir nicht zu viel verraten.
Oder in Körper mit. Nein, vor allem würde ich Sie in der nächsten Folge interessieren, wie es im Giuseppe geht und wie die zwei Milli und der Giussi zusammen als Paar aus unserer Praxis gehen. Ja. Mhm. Und jetzt wünschen wir einen schönen Frühlingsstart.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.